So, liebe Patres, Schwestern, Mitglieder Militia, Gläubige, es freut mich auch, da Ihnen einige Worte anzuwenden. Bei diesem Jubiläum, kleinen Jubiläum, 10 Jahre, aber eben, das ist schon ein Beginn. Und wir dürfen sicher feiern. Das Thema, das ich antasten möchte heute, ist ein Blick auf Fatima. Aber vielleicht auf eine andere Seite von Fatima, die man normalerweise benutzt. Also wenn man Fatima benutzt, dann sieht man die Botschaft. Dann, klar, spricht man von der Weihe Russlands, von Triumph, der Unbefleckten. Und man könnte vielleicht meinen, das ist das Wichtigste. Es gibt aber meiner Meinung nach noch Wichtigeres. Sie werden verstehen, was ich meine. Und es gibt Hintergründe, Andeutungen bei der ganzen Geschichte von Fatima, die uns die unglaublich tiefe Wichtigkeit von Fatima für unsere Zeit zeigen. Einige Elemente sehen wir vielleicht heute besser als früher, aber wir werden Stück für Stück irgendwie bauen. Ich möchte beginnen mit der Wichtigkeit von Fatima. Für uns alle ist ganz klar, Fatima ist äußerst wichtig. Das ist ganz klar. Wir sehen da die Gottesmutter, wir sehen ihren Schutz, wir sehen ihre Botschaft, wir sehen diese, ich nenne es einfach so, geheimnisvolle Geheimnisse. Merkwürdig. Und die ein bisschen so in der Luft enden oder hängen mit der sogenannten öffentlichen Veröffentlichung des dritten Geheimnisses. Und man sagt und man sieht, die Absicht von Rom ist einfach, die Seite zu drehen mit dem. Irgendwie, man sieht ganz klar, Rom sagt also, gut, jetzt machen wir es bekannt, das ist es. Und ja, Sie sehen, das hatte mit Johannes Paul II. Zu sehen, zu schauen, da mit seinem Attentat. Er hat sich selbst das zugeschrieben, eindeutig. Und jetzt ist es Vergangenheit, jetzt ist es vorbei. Man braucht nicht mehr darauf, es ist ein Fall gelöst. Man bleibt einfach so, ha? Was ist das? Auch die Veröffentlichung selbst, das ist rätselhaft, was da gesagt wird. Es gibt so viele Fragen, die offen bleiben. Und wenn ich mich noch erinnere, da in 2000, das war, man könnte sagen, also über Fatima, diese Verkündigung von Rom, das war die größte Enttäuschung. Das war wie sagt man das auf Deutsch? Ein Cracker, und man zündet es und es müsste explodieren, nicht wahr? Also man sieht da die Schnur da, die brennt und pff, gibt überhaupt keine Explosion, nur ein Nix. Was ist das? Ist das Fatima? Also man bleibt einfach so mit einem großen irgendwie Fragezeichen. Was ist da los? Ist das Fatima? 60 Jahre noch mehr gewartet für das? Und das war das große Geheimnis, durfte nicht vor dem Ableben oder höchstens also bis 60 veröffentlicht werden und dann das. Was ist das? Man bleibt wirklich also unbefriedigt. Das ist gar nicht, das kann nicht sein. Bis zu der Frage, aber ist das wirklich echt? Das, was gegeben wurde, ist das echt oder nicht? Nach der Forschung, nach den Elementen, die wir haben, und das ist nicht Hörensagen, das ist wirklich die Beweise. Das wurde ja sogar vor dem Fernsehen gezeigt und so weiter. Man kann wirklich sagen, also ohne Risiko, das ist nicht Überlegung, das ist Fakten. Die Fakten, die sagen uns, bei dem sogenannten dritten Geheimnis, oder wenn Sie wollen, dritter Teil des Geheimnisses, gibt es eigentlich zwei Teile. Das soll man als bewiesen annehmen. Es sind zwei Teile und ganz klar wurde nur ein Teil veröffentlicht. Jetzt ist dieser Teil echt oder nicht, das ist eine andere Frage. Meiner Meinung nach darf man das als echt annehmen. Aber es bleibt das Wichtigste, der Kern von diesem dritten Geheimnis, wurde nicht veröffentlicht. Man kann beweisen von Anfang, das heißt von der Schwester Lucia, sie hat zwei Sachen nach Rom geschickt. Also nicht direkt nach Rom, zum Nuntius. Der Nuntius hat versucht durchzublicken, das wissen wir. Und das war so in einem geschlossenen Kuvert für den Papst. Und hat versucht da durchzublicken. Er konnte sagen, es ist auf ein Blatt und es sind 21 Linien. Das konnte nicht lesen, aber das konnte er sehen. Und das, was veröffentlicht wurde, das waren vier Blätter, also vier Seiten und viel, viel mehr als 21 Linien. Schon da haben wir zwei verschiedene Sachen. Man hat noch viel, viel mehr. Zum Beispiel die Ankunft in Rom. Man hat zwei verschiedene Daten von der Ankunft in Rom. Die Aufbewahrung in Rom. Man hat zwei Orte. Also das eine, das wurde von einem, wie sagen wir das, Parimatch, da hat sogar ein Foto auf diesem kleinen Schachtel auf dem Pult vom Pius XII., also in einem Privatbüro, da liegt das dritte Geheimnis. Und das ist eins. Das eine, das andere, das ist, das dritte Geheimnis wurde beim Heiligen Offizium aufbewahrt. Als Papst Johannes II. Er ließ sich holen aus dem, nicht aus dieser Büchse da, sondern aus dem Heiligen Offizium. Also es gibt wirklich zwei verschiedene Spuren, die man wirklich eindeutig verfolgen kann. Und Kardinal Bertone, das ist noch das irgendwie die Spitze, er behauptet, alles wurde veröffentlicht, er zeigt zwei Kuverts. Zwei verschiedene Kuverts vor dem Fernsehen. Also, Marc, und dann haben wir direkt aus Schwester Lucia, sie beim zweiten Geheimnis schreibt sie den Beginn vom dritten. Und der Beginn vom dritten Geheimnis, das sind Worte der Gottesmutter. Die Gottesmutter hat etwas gesprochen. Und das beginnt mit: In Portugal wird das Dogma des Glaubens aufbewahrt. Drei Punkte. Punkt, Punkt, Punkt. Und ganz am Ende, aber am Ende, der Papst wird Russland weihen. Russland wird sich bekehren. Es kommt, also mein unbefleckes Herz wird triumphieren. Das schreibt die Schwester Lucia als Worte des dritten Geheimnisses. Mit diesen drei Punkten, und das ist eben der Inhalt von diesem dritten. Aber was veröffentlicht wurde, das ist nur eine Vision. Das ist keine Worte der Gottesmutter. Das ist was, was die sehr gesehen haben. Wie zum Beispiel beim ersten Geheimnis, die haben die Hölle gesehen. Das ist die Vision. Und dann kommt die Erklärung der Gottesmutter, was das bedeuten soll. Und das ist nicht schwierig zu machen, sozusagen. Das ist ein Parallel. Auch im dritten Teil gibt es eine Vision und dann eine Erklärung von der Vision. Und die Vision, soll man das bestreiten oder nicht? Ich würde es so sagen. Man kann schon bestreiten, aber dann muss man Beweise geben, um das zu bestreiten. Was haben wir für Elemente, um das zu bestreiten? Wir haben keine. Also wir bleiben so, es könnte sie. Es könnte richtig sein, könnte falsch sein. Wer weiß es. Aber immerhin, wir haben da eine Vision, wie bei den anderen. Es könnte richtig sein, aber es fehlt die Erklärung. Also das ist eindeutig, es fehlt etwas. Dann ist das große Rätsel, was bedeuten diese berühmten 21 Linien? Das ist nicht lange. Ein kleiner Brief, so 21 Linien, das geht ziemlich schnell. Also es ist keine lange Geschichte. Kann nicht sein. Gut, ein jedes Wort hat sein Gewicht. Ist ganz klar. Bon. Und Rom wollte eindeutig Fatima begraben. Ist ganz, ganz klar. Dann kommt Papst Benedikt und irgendwie öffnet wieder ein bisschen die Sache. Er öffnet es, weil, das soll man merken, im Jahr 2000, er ist beauftragt, die Sache darzulegen. Aber man merkt, es ist ihm nicht wohl. Es ist ihm so nicht wohl, dass er sogar sagt, man braucht ihn nicht zu glauben. Es ist unglaublich, aber er sagt, man sieht, er ist wie gedrängt, sagen wir vom Papst oder von Gott weiß wem, das zu sagen. Es ist ihm nicht gut, nicht recht, aber gut, er macht's. Warum er es macht, das ist in seinen Händen. Immerhin, später sagt er, dass es doch aktuell ist. Also Fatima ist doch noch aktuell. Also es ist eine so gehemmte Korrektur, könnte man so sagen. Aber man kommt nicht sehr, sehr weit. Wir wissen, es soll mit einem Triumph enden. Und bis jetzt sehen wir diesen Triumph überhaupt nicht. Wirklich nicht. Also wo ist der Triumph der Gottesmutter? Sicher nicht in Medjugorje, nein. Wo noch? Was gibt's noch da? Also viel von der Gottesmutter der Zeit sieht man nicht. Also, die wollen es begraben. Das ist eindeutig. Also fertig, man hört, man spricht nicht mehr davon. Dann kommt die Frage, also ist es dann so wichtig oder nicht? Die erste Überlegung, die ist sehr einfach. Wenn der Himmel sich würdigt, uns ein Wort zu geben, durch die Gottesmutter selbst. Also die Gottesmutter kommt hier auf Erden, erscheint noch mehrere Male. Die kommt nicht einfach, um meinen Kaffee zu trinken. Oder ein Hoi Hoi. Nein, sie kommt für etwas Wichtiges. Ist doch klar. Und ganz klar. Also der Himmel bewegt sich nicht, macht nicht etwas einfach so zum Lachen oder zum Spott oder ich weiß nicht, ein bisschen Kartenspiel oder so. Nein, es ist wichtig. Das ist der erste Punkt. Ganz klar. Und auch die ganze Vorbereitung für den Engel, diese Seher, die werden unglaublich schön vorbereitet auf diese Erscheinungen der Gottesmutter. Und dann die Gottesmutter, die kommt mehrere Male. Man sieht, wie langsam, sorgfältig die ganze Botschaft den Kleinen gebracht wird. Das Geheimnis kommt nicht sofort, kommt am Ende. Und dann mit diesem unglaublichen Wunder der Sonne, das gibt mehrere Wunder, aber das ist der beeindruckendste von allen gesehen, da über 70.000 Leute, das war wirklich etwas. Und das wird nicht nur am Ort, sondern über das Radium, aber kilometerweise um Fatima hat man das gesehen. Dieser Tanz von der Sonne. Gut. Aber es gibt noch etwas, und das ist wirklich für mich unglaublich interessant. Nämlich ein Gleichnis oder ein Vergleich. Und dieser Vergleich hat der Heiland selbst gemacht. Die Geschichte ist folgendes. Also 1917 sagt die Gottesmutter, ich werde wiederkommen. Ich will, dass Russland, dass der Heilige Vater Russland weihe. Aber es ist noch nicht jetzt. Ich werde wiederkommen und ich werde Ihnen sagen, wann es geschehen soll. Und 1929 kommt sie tatsächlich zu Schwester Lucia, die anderen sind schon gestorben, und sie sagt, jetzt. Jetzt soll der Heilige Vater Russland weihen. 29. Warum 29? Da habe ich keine Antwort. 29, die Revolution, die bolschewische Revolution ist voll im Gang. Das ist zwischen den beiden Kriegen. Man hat da nicht viele Elemente. Einmal im Himmel werden wir alles sehen. Jetzt ist es ein bisschen schwierig, diese Frage da. Warum dieses Datum? Aber es ist ganz sicher, für den Himmel hatte es eine Bedeutung. Auch wenn wir es nicht sehen. Immerhin geschieht nichts. Die Gottesmutter spricht zu Schwester Lucia. Wir sollen daraus schließen, dass die Schwester Lucia die Botschaft weitergegeben hat, der Obrigkeit, und nichts. Gar nichts. 1932, also 3 Jahre später, hat die Schwester Lucia eine Erscheinung des Heilandes. Das unbefleckte Herz Jesu erscheint der Schwester Lucia. Und was sagt der Heiland da? Das ist gerade diese Worte. Er sagt, sag meinen Ministern, Plural, meinen Dienern, französisch mes ministres, da sie meinen, Anordnungen nicht folgen. Das ist interessant. Die Gottesmutter ist gekommen, hat gesagt, jetzt ist es Zeit, Russland zu weihen. Da kommt der Heiland und sagt, das waren meine Befehle. Nicht nicht einfach so der Gottesmutter. Nein, die Befehle des Heilandes, Gottes. Und die Feststellung, meine Diener, also die Hierarchie, der Papst, die Bischöfe, ich weiß nicht, wer alles da gemeint, das ist plural, also es ist nicht nur der Papst, da meine Diener meinen Anordnungen nicht folgen, wie der König Frankreichs, also 1932, wo ist der König Frankreichs? Gibt keinen. Was sagt der Heiland da? Er spricht vom König Frankreich. Der König Frankreichs, der den Anordnungen des barmherzigen Herzen Jesu nicht gefolgt ist. Was soll das sein? Hat's gegeben? Jawohl, es hat gegeben. Es ist eine lange Geschichte. Wir sollen zurück auf 1689. 1689. Da ist das barmherzige Herz Jesu, der Marie der Heiligen, erschienen und hat auch um eine Weihe angeordnet. Der König Ludwig XIV. Sollte Frankreich, das Königreich Frankreich, dem barmherzigen Herzen Jesu weihen. Es geht auch um eine Weihe, die Weihe Frankreichs zum barmherzigen Herzen Jesu. Und der König Frankreichs hat's nicht getan. Hat's nicht getan. Es ist erstaunlich, wenn man will, also es ist wirklich Rätsel der Geschichte. Warum sage ich so? Weil derselbe König, der hat Frankreich dem heiligen Josef geweiht. Gewisse sagen, das sei nicht wahr, es gebe kein öffentliches Dokument, und ich glaube, das ist in Ordnung, aber es wird gesagt, doch, er hat es gemacht, er hat es privat gemacht. Aber so die allgemeine Meinung ist doch zugunsten der Weihe Frankreichs zum heiligen Josef. Das bezieht sich auf eine andere Erscheinung des heiligen Josef diesmal in Südfrankreich. Und es ist eine der seltenen Erscheinungen des heiligen Josefs. Ich glaube, auf der ganzen Geschichte, auf der ganzen Welt hat es 3 gegeben. Erscheinungen des heiligen Josefs, also nicht viele. Und eine, das war eben in diesem 17. Jahrhundert, und das war eben der Schluss davon. Die Erscheinung ist gekommen. Aus der Erscheinung ist der König Ludwig gekommen. Nämlich die Mutter hatte kein Kind. Und ihr wurde gesagt, sie solle 3 Erscheinungsorte besuchen. Eine war in Paris, der andere war, wo war der schon? Und der dritte war eben da beim heiligen Josef. Und aus dieser Besuch von diesen 3 Wallfahrten hat sie den König Ludwig empfangen. Also, und als Anerkennung, als Danksagung hat der König also eine ganz besondere Andacht zum heiligen Josef gehabt, bis zur Weihe des Königsreiches zum heiligen Josef. Also, aber eben war es privat, es war nicht öffentlich. Öffentlich war, das ist jetzt ein Fest für alle, für ganz Frankreich. Der 19. März ist ein Fest, also ein obligatorisches Fest. Man darf nicht arbeiten und so weiter. Das kommt von Ludwig, vom König Ludwig. Also man sagt, er hatte schon diese Andacht, also eine zarte Andacht zum heiligen Josef. Und wie gesagt, bis zur Weihe. Und man kann sich fragen, ja wann, wenn er so bereit war, Frankreich dem heiligen Josef zu weihen, warum nicht dem barmherzigen Herzen Jesu? Aber es bleibt Tatsache, diese Bitte des Heilandes durch die Heilige, die Seherin, hat er nicht erfüllt. Und so kommt jetzt der Satz vom Heiland. Da meine Diener meinen Anordnungen nicht befolgen, genauso wie der König Frankreichs, werden sie ihm in seinem Unglück folgen. Welches ist der Unglück des Königs Frankreichs? 100 Jahre später, 1789, bricht die Französische Revolution mit Folge der Enthauptung vom König. Und jetzt sagt der Heiland, meine Diener werden denselben Unglück folgen. Ich glaube, das darf man nicht leichtsinnig nehmen. Sag meinen Dienern, da sie meinen Anordnungen nicht befolgen, werden sie den König Frankreichs, der genau dasselbe gemacht hat, hat nicht gehört, hat nicht geweiht. Die Folge, die Diener, also die Bischöfe, die Hierarchie, die Priester, ich weiß nicht, meine Diener, hat der Heiland nur gesagt, werden ihm in seinem Unglück folgen. Wenn man das richtig wiegt, das ist unglaublich stark. Da sieht man, der liebe Gott lässt sich nicht spotten. Die Bitte war ernsthaft. Jetzt sollst du weihen, Russland weihen. Geschieht nicht. Da kommt die Bestrafung, die Ankündigung der Bestrafung. Du wirst den König Frankreichs folgen in seinem Unglück. Was wird dann konkret sein? Wie werden die Diener des Heilandes dem König Frankreichs in seinem Unglück folgen? Weiß ich nicht. Aber wenn man weiß und wenn man sieht, wie ernsthaft das war, wie tragisch das war, kann man nur sich ja, mit Erschrecken etwas überlegen über die Folgen für die Hierarchie. Später wird ein Pius XII. Diesmal die ganze Welt weihen, das ist 42. Aber eben, der Urteil in 32 ist schon gesprochen. Es ist nicht geschehen, bei diesem Punkt hätte es geschehen sollen, es ist nicht geschehen, die Strafe wird kommen. Und bis jetzt kann man sagen, die ist noch nicht gekommen. Die ist noch nicht gekommen. Sie sehen, da haben wir ein Teil von der Geschichte von Fatima, die wir nicht oft, erörtert. Aber sie zeigt uns, Wie ernst der Himmel die Ereignisse von Fatima nimmt. Es geht wirklich um etwas Ernsthaftes. Das ist wirklich der erste Punkt, den ich da betonen möchte. Es geht um etwas Großes. Es ist nicht einfach so etwas, so eine Anekdote. Nein, es geht um Großes da. Wirklich Großes. Und der Himmel ist nicht zufrieden. Ist nicht zufrieden. Das ist der erste Punkt. zweite Punkt, Maria sagt, Gott habe in ihren Händen das Schicksal der Nationen, den Frieden der Nationen gegeben. Also, der liebe Gott hat irgendwie die Gottesmutter delegiert für die Frage Frieden der Nationen. Wir brauchen nicht die UNO, wir brauchen die Gottesmutter für den Frieden der Nationen. Der Friede der Nationen hat der liebe Gott der Gottesmutter anvertraut. Das ist wieder einmal ein ganz kleines Wort da, daneben, dazwischen. Das ist gar nicht dazwischen. Der Friede, das bedeutet das Gegenteil von Krieg, nicht wahr? Der Nationen ist der Gottesmutter übergeben. Sozusagen, der liebe Gott lässt sie, du tust, du sorgst dafür, wenn ich so sagen darf. Das zeigt uns, wie groß die Gottesmutter ist und ihre Rolle. Ihre Rolle in der Geschichte der Menschheit. In unsere Geschichte. Also die Geschichte der Welt heute. Der Friede der Nation hängt von Gottes Mutter. Sie entscheidet. Und sie ist es auch, die ankündigt, wenn die Welt sich nicht bekehrt, dann wird ein schlimmerer Krieg geschehen. Und wir wissen alles, das ist der Zweite Weltkrieg. Und wir wissen auch, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Welt sich wieder einmal nicht bekehrt hat. Ich will sagen, im Gegenteil. Im Gegenteil. Wenn wir die Lage der Welt heute betrachten und diese vergleichen mit, 1917 oder 1930 oder 40, jetzt ist es hundertfach schlimmer. Bei all dieser Zeit, wenn wir unsere Völker sehen, Europa, sogar Amerika, aber ganz besonders Europa, Südamerika und so weiter, der liebe Gott hat noch einen Platz in die Gesellschaft. Jetzt nicht mehr. Und im Gegenteil, da werden haufenweise Gesetze abgefertigt, die direkt gegen den lieben Gott gehen. Gegen die Naturordnung. Gegen das Naturgesetz. Wirklich direkt frontal. Man sagt, das kann nicht sein. Der liebe Gott hat gesagt, es gibt da Sünden, die gegen den Himmel schreien. Irgendwie die den Zorn Gottes rufen. Und was machen die Menschen? Genau das. Man möchte sagen, das ist pure Provokation gegen Gott. Und man darf denken, es wird einfach problemlos gehen. Oh nein. Oh nein. Wenn die Welt sich so etwas erlaubt, dann wird der liebe Gott einmal sprechen. Er lässt sich seinen nicht spotten. Ein dritter Punkt, gebunden mit dem, den ich da anknüpfen möchte, um auch die Schwere unserer Zeit zu zeigen. Aber diesmal nicht seitens der Welt, sondern seitens Roms, seitens dieser Behörden in der Kirche. Mit den kleinen Worten, die ich Ihnen gegeben habe, Sie sehen dann schon ganz klar, dass der Himmel eindeutig zeigt, ich bin der Herr. Ich entscheide, wie hier auf Erden geschieht. und was geschieht und wann. Also es sind nicht die Menschen, es ist nicht die UNO, es ist nicht die Freimaurer oder wenn Sie wollen, da ist der liebe Gott, der entscheidet, was da geschieht. Und er ist wirklich der Herr. Seit dem Konzil ist dieser Blick auf die Geschichte der Menschen total verloren gegangen. Ich glaube, es ist noch mehr als verloren gegangen. Wir haben mehrere Gespräche gehabt in Rom, auch über diese Frage. Wenn Sie wollen, dahinter, auch mindestens auf unserer Seite, steckt die ganze Frage der, wie man das heute nennt, der Religionsfreiheit. Das heißt, die Kirche, ich wage nicht einmal zu sagen die Kirche, aber eben Kirchenleute, das Konzil behauptet, die Welt soll sich organisieren, darum sorgen für den Frieden zwischen den Religionen, allen die Rechte geben. Und ja, es ist schon wahr, dass ein jeder verpflichtet ist, die Wahrheit zu suchen und die kommt vom lieben Gott. Aber macht nichts, es macht nichts. Der Staat ist verpflichtet, einem jeden diese Rechte zu geben, seine Religion zu wählen und zu verbreiten. Und zu verbreiten. Und nicht nur alleine, sondern auch in Gruppen. Und nach dem Konzil, das beruht sich auf einem Naturrecht. Das heißt, die menschliche Natur ist so, dass sie das verlangt. In anderen Worten, der Staat muss sich so organisieren, egal ob es einen lieben Gott gibt oder nicht. Allen Religionen selben Rechte geben. Ich möchte da beifügen, das ist recht interessant, in unseren, weil im Allgemeinen der Begriff Religionsfreiheit heute sagt, ein jeder darf seine Religion wählen. Das hat sogar Papst Benediktus gesagt. Die Religionsfreiheit bedeutet, dass ein jeder seine Religion wählen darf. Und diesen Satz habe ich nach Rom gebracht, um zu sagen, schauen Sie, das bedeutet, dass ein jeder, also dass die behaupten, ein jeder hat Recht auf Irrtum oder Wahrheit, kann wählen. Ein jeder hat das Recht zu wählen zwischen wahr und falsch. Die Antwort war recht interessant. Die Antwort, die der Monsignor Pozzo mir gegeben hat, war folgende. Nimmt man diesen Satz moralisch, dann ist er nicht christlich. Er ist nicht katholisch. Dieser Satz gilt nur bezüglich auf dem Gesetz des Staates. Was bedeutet das? Das bedeutet, es ist nicht wahr, dass ein jeder das Recht hat, seine Religion zu wählen. Sondern, so sagt er, nicht ich. Der Staat muss es gewähren, in seinen Gesetzen, dass ein jeder das Recht hat, seine Religion zu wählen. Ist nicht ganz dasselbe. Und eben wieder einmal, wenn man meint, ein jeder habe dieses Recht, einfach so genommen, in absolut, das ist nicht katholisch. Hat man mir in Rom gesagt. Und ich habe dem gesagt, wenn es so ist, warum sagt man es nicht deutlich? Warum sagt man nicht, das ist nur für den Staat, das ist nicht für einen jeden Menschen. Der Staat, um den Frieden zu bewahren, es gibt so viele Religionen, um irgendwie einen Zivilkrieg zu verhindern, soll versuchen, irgendwie an jedem ungefähr die gleichen Rechte zu geben, dass es zusammenlebt. Das würde man rechtfertigen können unter einem ganz anderen Prinzip. Die Kirche hat es immer, sagen wir so, immer gesagt, es gibt Umstände, wo der Staat verpflichtet ist, das zu machen, eben um den Frieden zu bewahren. Aber das nennt man Toleranz. Was ist Toleranz? Toleranz ist die Berücksichtigung von einem Übel. Da gibt es eine Übelsituation, eine schlechte Situation. Und man fragt sich, wie kommt man daraus? Und da sagt man, gut, wenn man will versuchen, noch Schlimmeres zu verursachen, das ist Toleranz. Ich dulde eine schlechte Situation momentan, während diese Umstände dauern, um zu verhindern, dass es noch Schlimmeres passiere. Das ist Toleranz. Und so hat die Kirche immer gesagt, in Gegenden, in Orten, wo es mehrere Religionen gibt, keine große, also übergroße Mehrheit der Katholiken zum Beispiel, da ist man in einem solchen Regime der Toleranz. Das ist eine Duldung eines Übels. Aber die Kirche hat immer gesagt, eine solche Situation ist nicht die vollkommenste. Weil ein Übel tragen, es wischt diesen Übel noch nicht. Es ist nicht das Ideale. Aber manchmal ist es so. Gut. Was sagen unsere Römer jetzt? Ich sag's Ihnen, ich habe versucht, denen zu zeigen, aber der Herr bleibt doch der Herrgott, der Schöpfer. Ist er der Schöpfer? Der hat alle Rechte auf allen, auch auf die Gesellschaften. Wenn es so ist, gebühren die Gesellschaften ihm alle Rechtsanerkennungen. Die müssen ihn erkennen als König, als Oberherr. Und eben den Gesetzen entsprechend gestalten. Und deshalb habe ich gesagt, das ist, was wir Königsherrschaft Christi nennen. Er ist König. Er ist wirklich der Herr. Auch wenn er es nicht zeigt, auch wenn er es nicht jeden Tag zeigt, er ist es. Und wir haben dazu zu arbeiten. Wissen Sie, was die das uns gesagt haben? Da habe ich gesagt, ja gut, gegeben, heute ist die Lage nicht mehr so. Irgendwie die Feinde haben das belagert. Aber gut, wir gehen, wir kämpfen und wir werden das wieder erobern. Wissen Sie, was die mir gesagt haben? Wortwörtlich, ohne Übersetzung. Good luck. Was soll das bedeuten, good luck? Dass wir, ja, gut, Sie hoffen es, das ist Ihre Chance. Machen Sie es, wenn Sie wollen. Versuchen Sie es. Wir sagen, ja, versuchen Sie es. Das war nicht eine totale Ablehnung. Das war nicht, nein, das ist Ihr Lehre. Nein, aber die glauben nicht daran. Die glauben nicht daran. Wissen Sie, das ist noch schlimmer, als nur den Anordnungen des Heilandes nicht zu folgen. Die glauben nicht mehr daran. Die glauben nicht mehr, dass der Herr ist. Wer ist für sie den Heilanden? Ich frage mich. Irgendwie so ein Gedanke, ein Bild, eine Metaphor, ich weiß nicht. Aber das ist nicht mehr der König, der Herrgott. Manchmal sage ich mich, das ist schon ein Teil der Strafe. Oder der Beginn. Aber das wird schlecht enden. Und das ist unsere Geschichte. Ich sage, das ist ein Teil der Geschichte von Fatima. Das ist noch nicht das Ende. Aber wenn die Obrigkeit, diejenigen, die die Gottesmutter dienen sollen, die diese Andacht zum unbefleckten Herzen einführen sollten, die glauben nicht mehr daran. Oder wenn sie noch glauben, das ist nur als Privatsache. So eine kleine Frömmigkeit, ich versteckt in meinem Zelle darf noch ein kleines Bild haben von der Gottesmutter und zu ihr gehen als meine Mutti. Aber die Königin der Nationen nicht mehr. Nicht mehr. Privatsache. Das ist, wenn Sie dann daran denken wollen oder glauben wollen, die dürfen schon, ja. Das ist, aber mehr nicht. Mehr nicht. Im Konzil, den Grund, warum man das Dogma der Vermittlerin aller Gnade abgelehnt hat, im Konzil, das war, das wird das Ökumenismus schaden. Das wird schwieriger, unsere Beziehung mit den Protestanten wird schwieriger werden, wenn wir das machen. Also machen wir es nicht. Das ist, die ganze Welt ist auf dem Kopf. Was zählt jetzt? Die Protestanten oder die Gottesmutter? Die Protestanten. Und mehrere Male ist es so geschehen. Mehrere Male. Die haben da eine, vor jetzt ist es schon gut 10 Jahren, da gab es Gespräche mit den Protestanten in einer Abtei, Les Dombes, in so nicht weit vom Curé von Ars, von Ars. Und da, die haben eine ganze Liste von Sachen, worüber man nicht sprechen soll, oder über die Gottesmutter, denn das schadet die Beziehung mit den Protestanten. Aber wieder einmal, was ist wichtig? Die Protestanten oder die Gottesmutter? Man darf nicht mehr fragen, nicht wahr? Für uns ist dieses Problem gelöst, nicht wahr? Wir haben da kein Problem mehr. Aber die Leitung der Kirche geht auf diesen Weg. Das ist also wirklich unerhört. Man fragt, was bewegt dann diese Leute? Was haben sie noch im Kopf? Was wollen die? Was ist dann für sie in Rom der Zweck der Kirche? Im Papier heißt es schon Heil der Seelen. Im kanonischen Recht heißt es immer noch das Größte, also prima lex, das höchste Gesetz, der Heil der Seelen. Steht noch. Also gut, zum Glück. Aber dann im täglichen Tätigkeit, im Handeln, mit den anderen Religionen, mit der Welt, mit den Nationen, was für einen Platz hat noch der Heiland? Man fragt sich wirklich. Man sagt, ich habe es gehört, der Papst Johannes Paul II. Habe eben dieses Konkordat mit Italien. Und mit diesem Konkordat ist Italien nicht mehr, zum Beispiel Rom ist nicht mehr heilige Stadt. Das ist eine Folge von diesem Konkordat. Man hat mir gesagt, der Papst habe das weinend unterschrieben. Aber warum hat er es unterschrieben? Er hätte sich enthaupten lassen, eher als das zu unterschreiben. Was ist wichtig? Was ist wichtiger, wieder einmal, die Verteidigung des Heilandes, des Glaubens oder die irdischen Sachen? Um irdischen Sachen zu schonen, lässt man den Heiland krähen. Ist unglaublich. Und da sehen Sie ein Wort von unserem verehrten Erzbischof. Der ist unglaublich tief. Wo sieht unser Erzbischof den Hauptfehler, die Hauptsünde bei der jetzigen Hierarchie, bei der Obrigkeit? Wo liegt das Problem, das Grundproblem? Warum geht es so schnell in der Kirche, so schlecht in der Kirche? Und der Erzbischof sagt, die wollen nicht mehr am ersten Stelle die Königsherrschaft Jesu. Die wollen es nicht mehr. Und unser Erzbischof zu sagen, da sie das nicht mehr wollen, können wir die nicht folgen. Und das ist wahr. Das ist sehr, sehr tief. Die Königsherrschaft Christi ist nicht bloß die Frage, ist der König oder nicht. Es geht viel, viel tiefer. Warum? Er ist König, weil er Gott ist. Das ist die Frage. Er ist Gott. Er ist der Gott-Mensch und deshalb ist er König. Als Gott ist der König sowieso, aber sogar als Mensch, da diese Menschheit aufgenommen wurde durch die zweite Person, hat sich sozusagen diese Herrschaft auf seine Menschheit ausgedehnt. Also wirklich auf Erden, Christus, Gott auf Erden, ist auch da König, nicht nur im Himmel. Und das sagen wir auch jedes Mal beim Vater Unser, nicht wahr? Im Himmel, so auf Erden. Er hat diese Herrschaft. Aber das Problem, er zeigt sie nicht. Noch nicht. Er zeigt sie nicht, weil er unsere Herzen erobern will durch eine Zustimmung. Er hat uns freigelassen. Er will, dass wir uns frei für ihn entscheiden. Er lässt uns diese Wahl. Manchmal würde ich sagen, es wäre schneller und besser, wenn wir diese Wahl nicht hätten. Das ist unser Verdienst. Er will, dass wir es verdienen. Das ist überhaupt nicht ein Verdienst, denn wir kriegen die Gnade dazu. Aber mit der Gnade dürfen wir, werden wir es verdienen. Das heißt, wir kriegen etwas, als ob wir es gemacht hätten. Und tatsächlich, wir sagen ja. Aber dazu brauchen wir seine Gnade. Aber er will, dass wir ihm eben frei unsere Herzen ihm öffnen. Er soll herrschen, aber eben, das ist dasselbe wie in der Liebe. An und für sich, er ist die höchste Liebe. Wenn wir etwas Gutes sehen, dann lieben wir es sofort, automatisch. Sie können sehen, Entschuldigung, egal was, wenn Sie etwas Schönes sehen, die brauchen nicht viel zu überlegen, Sie lieben es direkt. Sie sehen einen schönen Sonnenuntergang, Sie sehen diese unglaublichen Farben, Sie fragen nicht 10 Sekunden, soll ich das lieben oder nicht. Das ist automatisch. Der Herr hat uns so gebaut. Und dasselbe mit dem Schlechten. Ja, wir sind da dabei, da eine Schlange, wir gehen da in die Luft. Wenn wir es merken, da ist eine Schlange, da ist etwas Schlechtes. Das ist direkt, wir denken nicht, eine Schlange da. Nein, geht nicht so. Wir sind so gebaut. Der liebe Gott hat so gebaut. Wenn wir etwas Schönes, etwas Gutes anerkennen, dann ist es automatisch diese Liebe. Und gerade da, beim höchsten Gut, beim größten Gut, der Gott ist, sehen wir die Herzen der Menschen, die zögern. Weil das ist gerade das Problem des Lebens, der Prüfung hier auf Erden. Er will es uns noch nicht ganz zeigen, dass wir beim Tod sein. Da werden wir sehen. Und da werden wir so fixiert. Es ist so gut, wir werden einfach hinein, ohne, sage ich so, die andere Möglichkeit ist ausgeschlossen. Aber eben, wären wir auf Erden, dann müssen wir uns entscheiden. Deshalb die tägliche Prüfung. Jeden Tag haben wir diese Wahl zwischen lieben Gott, seine Geboten und uns und unsere kleinen Sachen und die Geschöpfe. Und wir sind so blöd. Jedes Mal, dass wir falsch wählen, das ist so dumm. Aber wir machen es und machen es und machen es. Das ist unglaublich. Aber der liebe Gott, er lässt uns frei da. Er will, warum? Er will uns erobern, ja. Und er gibt uns so viele Beweise, aber wenn wir nicht aufpassen wollen, dann verpassen wir es tatsächlich. das ist das große Geheimnis unserer Freiheit. Und eben, dass der liebe Gott will, dass wir es sozusagen verdienen. Dass wir irgendwie ein Verdienst haben bei diesem Ja-Wort, das an und für sich so selbstverständlich wäre. Das ist das große, große Geheimnis der Menschen, der Geschichte. Warum so viele Menschen? Und das können wir sehen in der ganzen Geschichte Jesu. Er hätte alles so klarer machen können. Er hat es nicht gemacht. Die Geburt in der Nacht, in einer Krippe. Wie hätten wir es gemacht? Stellen Sie sich vor, der liebe Gott sagt uns, gut, du bist meine Reiseagentur, bereite die Reise meines Sohnes auf Erden. Ja, wie hätten wir es gemacht? Also roter Teppich, Jumbojet, Trompeten, alles Mögliche, alle Regierende da sollen kommen und so. Nichts davon. Trompeten hat es gegeben. Aber für so wenige, das war also nicht für die ganze Welt. Er hat so gemacht, weil er sich sozusagen nicht aufdrängen wollte. Er könnte es, er wird es machen. Am Ende der Welt wird es so sein. Es wird so sein. Wir werden diese unglaubliche Herrschaft Gottes. Wir können es nicht fassen. Die ist so, ich würde fast sagen, erdrückend. Weil die ist so universell. Wenn wir nur ein klein bisschen denken, ich kann meinen Finger nicht bewegen, wenn der liebe Gott mir nicht die Kraft gibt. Eigentlich bin ich frei, weil der liebe Gott mir diese Freiheit schenkt. Er könnte mich blockieren und geschieht nichts mehr. Nicht einmal ein Gedanke. Nicht einmal der kleinste Wunsch, der kleinste Zerstreuung. Ein jedes Wesen muss der liebe Gott Existenz schenken. Sonst würde es nicht haben. Und jedes Mal, dass wir Dummes machen, dann können Sie sehen, wie viele Missbräuche wir machen. Weil wir benutzen die Güte Gottes für etwas anderes. Das ist schon schrecklich. So sind wir. Das ist schon irgendwie. Aber eben, ich möchte es so betonen, die Größe Gottes, die wurde von allen Zeiten, von allen Heiligen, von der ganzen Kirche auf alle Jahrhunderte anerkannt. Und jetzt sind wir in einer Zeit, wo die Kirchenmänner, die Kirchenleute da, die haben das nicht einmal mehr im Kopf. Das ist nicht zu fassen. Sie können nicht vorstellen, also enttäuscht ist nicht das Wort. Ich war total flach. Als ich rauskam aus diesem Treffen am 22. September vom letzten Jahr, da wir diese Sachen besprachen. Wenn ich festgestellt habe, aus ihrem Mund da, dass sie überhaupt mehr, die glauben nicht mehr daran. Die sind so festgebohrt auf die jetzige Lage und die haben total aufgegeben auf eine andere Situation. Sie ist einfach so, wir müssen annehmen und Punkt. Nein, nicht Punkt. Der Herr bleibt der Herr. Für den ist es fertig. Das ist Vergangenheit. Und noch mehr, noch schlimmer. Die Beziehung da damals, die war schlecht. Das ist Papst Benedikt. Die Beziehung zwischen Kirche und Staat der Vergangenheit war schlecht. Man sagt, ja, kann das sein? Aber er ist überzeugt davon. Es hat Missbräuche gegeben, einverstanden. Und dass man das auf die Seite lege, die Missbräuche, einverstanden. Diese Einmischung des Staates in den Kirchensachen, das hat es immer gegeben. Gut, also dass man sagt, das ist nicht richtig, wie zum Beispiel in China jetzt. Einverstanden. Aber dass es eine normale, ordentliche Beziehung zwischen Kirche und Staat geben muss für das Gute der Seelen. Die Menschen sind doch für den Himmel. Nicht für den Staat. Der Staat ist da notwendig für den Menschen, weil das der Mensch, wie sagen wir das, gesellschaftlich ist. Aber die Gesellschaft, die soll mitmachen und mitwirken für das Heil der Seelen. Deshalb dieses Mitmachen mit der Kirche. Ein Papst, soviel ich weiß, das ist Papst Pius der IX., das könnte auch der 11. sein, hat gesagt, die Beziehung, die richtige Beziehung zwischen Kirche und Staat, das ist wie Seele und Leib. Man soll die nicht trennen. Man soll sie unterscheiden. Ja, Staat hat die irdischen Sachen zu kümmern, die Straßen, die alles, was man will, da, die Gestaltung des irdischen Lebens, gut. Aber der Mensch ist nicht für diese Erde, der ist für den Himmel. Also Beziehung zwischen Kirche und Staat wie Leib und Seele. Wenn man die trennt, dann weiß man, was das geschieht mit dem Leib, der von der Seele getrennt ist. Und das ist die Lage der modernen Staaten. Die sind von der Kirche getrennt, die sind tot. Und sie führen zum Tod. Die werden zur Hölle. Die Lage, die wir jetzt vor den Augen haben, bei den meisten Staaten, das ist Hölle. Oder Vorhölle, wenn Sie wollen. Aber das führt zur Hölle. Jetzt schauen Sie das und schauen Sie eben die Miliz. Schauen Sie die Botschaft von Fatima. Die Botschaft von Fatima, der Heiland sagt der Schwester Lucia, die Schwester Lucia, die fragt ihn, aber warum diese Weihe Russlands? Was hat das für einen Sinn? Warum Russland? Warum ist diese Weihe so wichtig? Und der Heiland gibt als Antwort, ich will, dass die Menschen das Herz meiner Mutter bei meinem Herzen, also bei mir, verehren. Er will, dass irgendwie diese Herzen vereinigt werden und dass die Menschen diese beide verehren. Er will, er ist der Herr, er ist der Herr Gott, er ist der König der Könige, er will bei sich seine Mutter haben. Und deshalb will er die Andacht zum unbefleckten Herzen Marie einführen. Und in dieser Zusammenhang, das ist der Zweck. Warum diese ganze Geschichte von Fatima? Weil Gott will einen wunderbaren Platz der Gottesmutter bei sich haben. Und die ganze Geschichte, Weltgeschichte, von Fatima und von alles, was da geschieht, ist auf diesen Punkt gerichtet. Es wird dazu führen. Alles, was jetzt geschieht, wird dazu führen. Und diese Weihe Russlands wird dann so sein, dass es klar sein wird für die ganze Menschen, für alle Menschen, eben diese Rolle der Gottesmutter. Die irgendwie, das wird sich so aufdrängen auf die ganze Menschengeschichte. Ein jeder Mensch auf Erden wird sehen und irgendwie annehmen müssen, ulala, die ist groß. Die ist so groß, die steht neben Gott. Ich würde fast sagen, die ist fast wie Gott. Die steht da neben Gott. Der Heiland will diese beiden Herzen zusammen haben. Sein unbeflecktes Herz und das Herz Mariens. Und Sie sehen, die Geschichte, jetzt wenn wir zurückkehren, seit dem 17. Jahrhundert, also nicht neu eigentlich, haben wir diese unglaubliche Gabe Gottes zur Menschheit, sein Herz. Diese Menschheit, die Liebe der Menschheit, die erkaltet sich. Die wird kalt. Und der liebe Gott will, dass sie wird, warm wird. Deshalb gibt er da sein Herz. Genügt nicht, gibt noch das Herz seiner Mutter dazu. Um wieder einmal diese Liebe zu erwärmen bei den Menschen. Dass die merken, Gott hat ein Herz. Und und mehr als ein Menschenherz. Ich würde sagen, ein Supermenschherz. Ja, das sind arme, wie sagen das, arme Worte. Weil wie sollen wir die Größe des Herzens Jesu schildern? Und aber eben das Herz der Mutter hilft dazu. Das ist wirklich die Geschichte. Und also, die Geschichte Russlands ist nicht fertig. Man soll nicht glauben, es ist fertig. Auch wenn man meint, ja, jetzt Kommunismus ist weg und so weiter, jetzt ist Postkommunismus, ich weiß nicht was und so weiter. Die Gottesmutter hat nicht von Kommunismus gesprochen. Sie hat die Irrtümer Russlands gesagt, nicht Kommunismus. Wir schließen daraus, und mit Recht, Kommunismus. Weil das sind eben die tatsächlichen Irrtümer, die von Russland verbreitet wurden. Und jetzt scheint Russland nicht mehr kommunistisch zu sein. Nein, noch mehr. Unglaublicher. Es gibt immer noch zwei Lager, wenn man will, Ost und West. Die Werte, die verteidigt werden, sind jetzt total umgekehrt. Was im Osten angegriffen wurde, wird jetzt im Osten verteidigt. Und was im Westen verteidigt wurde, wird jetzt angegriffen. Ist unglaublich. Es bleibt der Kampf zwischen den beiden Lagern. Das bleibt. Und merkwürdig, was sollen wir von Putin denken? Ich wäre äußerst vorsichtig. Ich biete Ihnen eine Lösung an, aber Sie können denken, was Sie wollen. Das ist wirklich reine Überlegung. Mir scheint, dass der Putin so klug ist wie Napoleon. Was hat Napoleon gemacht? Da hat die Französische Revolution gegeben. Die Französische Revolution, das war eine Verfolgung der Kirche. Nach ihm kommt Napoleon. Er verfolgt nicht die Kirche. Er benutzt sie. Er benutzt sie als einen Einheitsfaktor. Er weiß, der Mensch braucht die Religion, also lassen wir diese Religion sich entwickeln, aber eben unter dem Schutz des Staates. Aber trotzdem hat es erlaubt, dass die Kirche sich wieder aufblühen konnte, durfte. Also das war nicht schlimm, nicht schlecht für die Kirche. Die Absichten von Napoleon, das ist seine Sache sozusagen. Schlussendlich hat es der Kirche gedient. Aber man kann nicht sagen, dass Napoleon ein Heiliger war. Den Heiligenschein werden wir dem Schich nicht schenken. Einfach nicht so einfach. Aber es ist wahr und es bleibt wahr, dass seine Haltung der Kirche gegenüber der Kirche geholfen hat. Und bei einem Putin sieht man etwas Ähnliches. Er kommt von der KGB. Und das sind keine zarte Leute. Aber er ist intelligent genug zu wissen, ein Staat ohne Religion geht zugrunde. Er kennt die russische Seele, diese slawische Seele. Er weiß, wie tief in der Seele die Religion, wie sagen wir das, eingebürgert ist. Und er will das befürworten. Vielleicht für seine Zwecke, wie ich sagte, das ist eine reine Überlegung, wie das läuft. Es kann andere Lösungen geben. Aber mir scheint das wahrscheinlich eine mögliche Darstellung. Somit schafft er diese Einheit Russlands wieder. Weil er braucht sie. Er braucht, Russland war wirklich runter mit dem Kommunismus, die war kaputt. Deshalb mussten sie aufgeben, 1989. Das war wirklich ein Aufgeben, weil die hatten versagt, diese Kommunisten. Die waren pleite. Auf allen möglichen Ebenen. Und damit weckt er wieder die richtigen, die menschlichen Werte sozusagen. Der Familie und so weiter. Es ist nicht alles super. Es gibt noch alle diese anderen Gesetze. Aber versucht ab und zu diese zu verbessern. Seitens Religion, und das ist noch nicht die wahre Religion, das ist nur die Orthodoxen. Aber eben, der liebe Gott kann das benutzen für die Zukunft. Und trotzdem, er geht zurück auf die Menschenwerte. Wie hier gegen die Natur gearbeitet wird, macht der Putin den Gegenzug. Früher, die Kommunisten, die haben alles zerstört, eben die Natur, diese Gesetze, Abtreibung, Ehescheidung, das gab's alles unter den Kommunisten, schon. Aber jetzt versucht er da allmählich zurück, so weit wie möglich. Er hat zum Beispiel eingeladen, dass die Familie mindestens 3 Kinder hätten. Also wir möchten gerne das auch hier hören. Aber wenn man die Geburtsrat sehen hier in Europa, das ist wahnsinnig. Wissen Sie, das bedeutet das Ende Europas. Wenn man bei 1,2 ist, das ist mindestens bei 2,2 oder mehr. Das ist das Ende eines Volkes. Und in allen europäischen Ländern, sagen wir, die Einheimischen, die haben solche, wie sagen wir das, Geburtsrate, die sind nicht mehr zu erholen. Einfach so, nicht mehr zu erholen. Also nur dieser Aspekt, aber das ist neben für uns, daneben. Aber nur zu sagen, der Putin versucht wieder irgendwie sein Land auf und er baut auf Naturgesetz und auch auf Religion. Wie tiefgläubig er selber ist, ob das nur Schein ist oder echt ist, lasse ich offen. Ich habe einige Andeutungen, die dazu führen könnten, es könnte wohl echt sein. Andere Elemente, die lassen Fragezeichen. Deshalb bin ich vorsichtig da. Vorsichtig, ja. Aber es bleibt, ich kenne nicht viele Präsidenten, die mit ihrem Beichtvater mitreisen. Putin macht's. Er reist mit seinem Beichtvater. Ich kenne nicht viele andere, die das haben. Aber gut, das sind ein Gefunkte so. Oder der Zeit, eine Stadt Moskau, die zwischen 80 und 200 Kirche neu baut. Eigentlich alles, was sie zerstört hatten durch den Kommunismus, bauen sie wieder auf. Solche Sachen, die sind schon erstaunlich, wirklich total erstaunlich. Also es ist gegen den Westen, unglaublich. Und für mich, also es sieht so sehr wahrscheinlich aus, dass bei einem gewissen Punkt plötzlich Russland, der für die ganze Zeit da der Zerstörer vom Westen war, plötzlich zum Retter des Westen wird. Bei einem kleinen Klick, und das ist eben die Weihe Russlands. Wann wird sie geschehen? Wie wird das geschehen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber es bleibt, es ist ganz, ganz klar, wenn wir nur diese politische Seite, die Geschichte der Menschen auf diese Seite, der moderne Mensch, die Freimaurer und so weiter, die UNO und so weiter, die wollen eine Welt ohne Gott. Aber eben diese Welt ohne Gott gibt's nicht. Denn es gibt einen Gott. Und eben, wenn es einen Gott gibt, dann kann die Welt nur mit ihm da sein. Und ich würde sagen, das müsste der größte Schwung bei der Miliz sein. Wir dürfen kein Unmut, wir dürfen uns nicht entmutigen. Wir dürfen nicht zu große Angst, also eine, die normale Angst, das ist normal. Aber die soll überwältigt werden, eben durch diese Blicke auf die Realität. Diese Anwesenheit, dieses Einbruch Gottes in die Geschichte der Menschen ist Realität. Die Gottesmutter ist da gekommen in Fatima. Das ist Realität. Und sie stellt uns da den Plan Gottes. Es geht immer mit diesem Kampf zwischen Gut und Böse. Wenn die Welt böse ist, dann wird sie geschlagen. Einfach so. Wieso? Weil der liebe Gott ist. Der große Gott ist. Wenn die Welt behauptet, allein zu machen, die wird schon gehauen. Wir werden es kriegen. Ist ganz klar. Es ist kein Zweifel da. Und eben, ich glaube, diese ganze Geschichte, auch die Geschichte der Miliz, also beim, sagen wir so, der Offiziellen, beim heiligen Maximilian Kolbe, das hängt alles zusammen. Das geht alles zusammen. Der liebe Gott erlaubt unglaubliche Leiden, sogar bei seiner Kirche, nicht nur bei der Welt, sondern bis in der Kirche hat sich dieser böse Geist eingedrungen. Und eben, wenn man überlegt, das muss gerade das dritte Geheimnis sein. Diese leidende Kirche, dieser Eingriff, der Böse bis in die Kirche, die eine unglaubliche Wunde da drinnen machen. Ist es dann deutlich, zum Beispiel, es wird ein schlechtes Konzil geben oder es wird eine schlechte Messe geben. Es kann sein. Ich habe es nicht gelesen, nicht wahr? Ich kann nicht behaupten, ich weiß es nicht. Es könnte sein. Spricht der liebe Gott so deutlich normalerweise in seine Prophezeiungen? Werden wir sehen, wenn die liebe Gott es erlaubt, dass wir es sehen. Ich weiß es nicht. Aber trotzdem ist es doch merkwürdig. Merkwürdig, dass Rom dieses Teil nicht veröffentlicht wollen. Warum? Die sind betroffen, ich bin sicher, das ist der Grund. Die sind betroffen. Die werden angezeigt. Und deshalb wollen sie es nicht. Also es gibt genügend Worte, die sind immer so unter Schleier, aber sogar vom Kardinal Ratzinger damals. Und von anderen, die das gelesen haben, die sagen alle dasselbe. Die sagen alle dasselbe. Es geht um die Krise der Kirche. Dann mit mehr oder weniger Deutlichkeit, aber die sagen alle das. Es geht, Kardinal Ratzinger sagte, es geht um den Glauben, um die Gefahren um den Glauben. Man sieht diese Gefahren im Glauben in der Veröffentlichung, in der Vision nicht. Man sieht nicht. Gut, man sieht, die werden alle geschlagen, die sterben, ja, Papst, Bischöfe, alle Leute. Aber was soll das bedeuten? Bedeutet das die Vernichtung der Kirche? Oder eines Hauptteils der Kirche mit Papst, Bischöfe, Leute, Priester, Schwestern? Oder sind wir betroffen? Mit dem Papst? Ja? Stimmt noch nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber es könnte so vieles sagen. Der Papst, der auf diese Ruinen läuft, der weint, geht auf diesem Berg, wo ein Kreuz da steht. Und diese Worte, die Worte der Schwester Lucia, die sagt nicht Papst. Die sagt, ein Bischof in Weiß. Jetzt haben wir einen. Jetzt haben wir einen. Tatsächlich. Ein Bischof in Weiß. Benedikt. Das ist also vorher hätten wir es nicht vorstellen können. Also ist es das jetzt? Ich weiß nicht einmal zu sagen. Aber ich merke, ach, plötzlich könnte wir deine Erklärung, eine interessante Erklärung haben. Aber ich weiß nicht, ob das ist. Ne? Es ist nur, ich merke, ah, das ist nicht da, ein Punkt da. Sollen wir es merken? Es gibt noch andere, die merkwürdig sind. Wie diese Drohung des Engels, der das Feuer auf Erden hinwerfen will. Und irgendwie die Gottesmutter stoppt. Das ist die Vision. Es ist interessant, das in Verbindung zu setzen mit anderen Visionen von, sagen wir so, Begnadeten. Es gibt mehrere, die das sehen, die ein Feuer auf Erden gesehen haben. Nicht nur ein Erlmeier, aber andere noch. Aber gewisse so haben gesehen, es kommt irgendwie, es kommt ein Regenfeuer, also ein Feuerregen auf Erden. Es wird alles brennen. Ui, ui, was ist das? Ist das eine Atombombe? Das ist wirklich Feuer? Oder ist es ein Meteorit oder ein, ich weiß nicht, was für ein Ding da von da oben? Ist das die Sterne vom Himmel werden runterfallen? Es kann vieles sein, ne? Es kann sehr vieles sein. Die Möglichkeiten sind so groß. Aber immerhin, in dieser Vision sieht man, dass dieses Feuer von der Gottesmutter verhindert wird. Vielleicht soll das bedeuten, es wird am Ende nicht so schlimm sein, wie es vorgesehen war. Nur ein Teil wird gebrennt und nicht das Ganze. Ich weiß nicht. Ich versuche irgendwie darauf zu bauen und etwas zu verstehen. Auf diese, sagen wir so, Riesenbilder von dieser Vision von Fatima. Das ist wieder einmal, das ist nur, was ich da, ich beschränke mich auf Fatima, nicht wahr? Das ist der Sinn des Vortrags, die Wichtigkeit von Fatima auf unsere Zeit und auf allen möglichen Seiten, das heißt, die Seite der Staaten, der Welt, der Kirche und auch selbst der eigenen, von uns selbst, von einer jeden Seele, diese Andacht zum Unbefleckten, schmerzhaften, noch dazu schmerzhaften, unbepflegten Herzen, die wird aus den Menschenherzen kommen. Der liebe Gott erlaubt das alles zu geschehen, um unsere Herzen an sie zu binden. Wollen wir wirklich warten, dass das alles geschehe, um das zu tun, oder wollen wir nicht jetzt schon beginnen? Wir wissen, das ist doch der Zweck. Der liebe Gott will das. Diese Andacht zu Maria gewachsen, wachse auf Erden. Also gehen wir doch. Ist es so schwierig? Ist es eine besondere Andacht zu Gottes Mutter, also ganz besonders diesem Titel Herz Marie, also die Immaculata, das kommt alles zum selben. Irgendwie, es gibt eine Verbindung zwischen Immaculata, zwischen unbeflecktes Herz, eben unbefleckt, das ist eben Immaculata. Und dieses unbefleckte Herz, das ist also nicht nur die Immaculata, sondern das Herz, das unbefleckte Herz. Im Herz sieht man die Liebe und in diesem Herz sieht man die mütterliche Liebe. Die Mutter Gottes, also dieser Anteil, nicht bloß an einem menschlichen mütterliches Herz, sondern an das Göttliche, an die göttliche Liebe. Ihr wurde diese Größe geschenkt. Für uns unfassbar. Der heilige Thomas, wenn er von der Gottesmutter spricht, ich glaube, das ist das Größte, das er sagt. Er sagt, sie reicht an der Grenze der Gottheit. Sozusagen, weiter kann es nicht gehen. Für ein Geschöpf Größeres kann es nicht geben als die Gottesmutter. Und Das ist allgemeine Lehre der Heiligen, der Theologen, also der Kirche. Die Gottesmutter an und für sich sammelt mehr Heiligkeit, mehr Liebe als alle anderen Geschöpfe zusammen. In der Gottesmutter finden wir mehr Liebe, also mehr Vollkommenheit als alle Geschöpfe, Engel und Menschen zusammen. Ja, man nimmt ihn auf einem, wie sagt man das, auf einem Waage, Man wiegt mit einer Waage, nicht wahr? Also, alle Liebe, die wir finden können bei den Geschöpfen, und da ist die Gottesmutter hat mehr. Also, man muss es schon begreifen, nicht wahr? Das ist nicht selbstverständlich. Aber das zeigt, wie hoch der liebe Gott die Gottesmutter, seine Mutter haben will. Und eben dieses Herz ist uns gegeben. Das ist eben diese Botschaft von Fatima. Sie liebt uns. Gut, sie liebt den lieben Gott, klar, vorher, zuerst. Aber sie liebt uns. Sie ist unsere Mutter. Und eben, sie ist so groß, eben, dass der liebe Gott, der Heiland, will, dass sie zusammenkommen mit ihm. Dass wir beide zusammen verehren. Ist es nicht interessant, das ist gerade unsere Embleme bei der Priesterwurschaft. Wir haben es. Und ich kann Ihnen sagen, das war gar nicht so überlegt. Das kommt aus Britannien. In Britannien, die haben das und irgendwie ein von uns hat gefunden, das ist schön. Voilà, haben wir es bei uns. Ist einfach so gekommen. Es ist nicht mit großen Überlegungen und so weiter, theologischen Überlegungen, aber jetzt haben wir es. Und irgendwie, man sieht zuständig, ja, das hat einen Sinn. Das hat einen Sinn. Das sagt sogar sehr viel. Sehr, sehr viel, diese beiden Herzen. Ich möchte noch zwei Punkte, ich gehe ein bisschen weiter da, wenn Sie genug haben. Ich werde ein bisschen kürzer machen. Das eine, gut, also Fatima, das ist das unbefleckte Herz Marie und diese ganz besondere Andacht zu ihr. Ist das alles? Nein, das ist nicht alles. Was sollen wir noch dazu sagen dann? Schauen Sie bei diesem großen Wunder der Sonne. Bei diesem großen Wunder der Sonne sollen wir noch zwei Sachen merken. Die Mutter Gottes hat es angekündigt, das ist noch eins, die hat es gesagt, wir werden es so machen und es ist geschehen. Sie hat gesagt, dass die kommen wird mit ihrem Sohn und dem heiligen Josef. Und sie werden die Erde segnen. Und so ist es geschehen. Bei diesem Wunder der Sonne war die Gottesmutter mit ihrem Sohn und der heilige Josef. Und die haben diese drei die Welt gesegnet. Schauen Sie mal das. Die heilige Familie. Die heilige Familie ist da. Warum die heilige Familie? Wenn wir sehen, wie in diese ganze Zeit, seit Beginn des 20. Jahrhunderts bis jetzt, und es geht weiter, wie die Familie angegriffen wird. Wie wirklich, professionell, ganz logisch, kaltblütig die Familie zerstört wird. auf der ganzen Welt, auf allen möglichen Ebenen. Das ist grausam. Das ist Selbstmord. Und trotzdem, die gehen weiter. Das ist unerhört, wie Abgeordneten solche Gesetze abfertigen können. Das ist nicht erträglich. Das ist wirklich, das ist gegen die Vernunft, gegen den Menschen, gegen alles. Und trotzdem, die gehen weiter. Und schlimmer und schlimmer. Und das ist wirklich auf der ganzen Welt systematisch. Und da haben wir die heilige Familie. Ich sage es Ihnen, das ist nicht umsonst. Das ist nicht so glücklicherweise. Nein, nein, nein. Da ist eine Botschaft. Und irgendwie, die Kirche hat es verstanden. Diese Einführung der irgendwie auch der Fest der heiligen Familie, gut, die kommt nur vom Johannes 23., aber schon früher, seit Leo dem 13., beginnt, also seit dem Angriff, seit dem Beginn der Angriffe, ist die Kirche da, um zu sagen, Familie, 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 die will sie versteidigen. Gut, gerade jetzt, ich glaube, mit dieser Synode, das wäre der erste echte Angriff gegen die Familie in der Kirche. Bis da war wirklich die Kirche trotz allem, trotz alles Desaster, die war noch um die Familie zu verteidigen. Und man könnte sagen, teilweise ist sie weitergegangen, aber sie trotzdem, die haben es erlaubt, dass Stimmen, sogar Bischöfe oder kardinalische Stimmen hineinkommen, die zerstörerisch sind. Das ist unerträglich, was da geschehen ist. Wirklich, unglaublich. Aber wieder einmal, das Wort Gottes bei Fatima, wieder einmal bei Fatima, hat man da die heilige Familie. Das ist wirklich zu merken. Sie ist da. Man darf nicht einfach entmutigt sehen, es geht einfach weiter und weiter und weiter. Was können wir machen? Also menschlich gesehen können wir nicht viel machen. Menschlich. Aber ist es erwartet, dass wir nur menschlich dagegen kämpfen? Nein, wir haben andere Waffen. Wir haben die Übernatürlichen. Es ist klar, das schließt nicht aus, den Mut sehr weit, ne, bis zum Tod. Bis zum Tod. Da sind Werte zu, wie haben das zu verteidigen. Das geht bis zum Tod. Die Familie, die wir verteidigen, das ist nicht bloß die Familie. Das wäre schon gut. Aber das ist nicht das. Das ist dieser Heiligtum, das Sakrament der Ehe. Durch die Ehe, das Ehe für die Katholiken, ist ein Heiligtum. Ein Sakrament, das bedeutet eine Quelle der Gnaden. Die Kinder, die da kommen, das sind nicht bloß Menschen, das sind Kinder Gottes für den Himmel. Und die Familie, das ist die erste Herde, wo diese Kinder gebildet werden für den Himmel. Wo diese, das sind nicht bloß Kinderherzen, das sind Kinder Gottesherzen. Es ist so groß, sagen wir, so heilig, die Familie. Man versteht, warum der Teufel die Familie angreift. Er will die Kinder, er will den Kindern von ganz, ganz, ganz am Anfang schon diese Gnaden berauben, irgendwie zu verunmöglichen, dass sie eben zum Himmel kommen. Ist ganz klar. Also es gibt einen Riesenkampf, wieder einmal. Aber eben dieser Riesenkampf zwischen Teufel und der Gottesmutter ist auch ein Teil von unserer katholischen Geschichte, von Anfang an der Welt. Das sehen wir wieder einmal in Fatima. Also es ist so viel in dieser Botschaft von Fatima. Man sieht, das ist, wie gesagt, das ist urkatholisch. Das ist hundertprozentig katholisch. Es ist unglaublich, wie viel man da sieht. Und der letzte Punkt, der heilige Josef ist auch dabei. Gut, ich habe die heilige Familie erwähnt. Jetzt möchte ich einfach den heiligen Josef erwähnen. Wieso der heilige Josef? Er hat eine ganz komische Geschichte, der heilige Josef. Wieso? Das ist eine versteckte Geschichte. Eine unglaubliche Rolle, sehr wichtige Rolle, aber versteckt. Er ist, dem wird die beiden Schätze Gottes anvertraut. Die Gottesmutter und der Gottessohn. Ihm werden beide Schätze anvertraut. Und er macht seine Arbeit. So sehen wir seine Große, seine Größe des heiligen Josefs. Aber es ist total versteckt. Warum? Warum ist es versteckt? Weil die Menschen brauchen zu wissen, er ist, also Jesus ist Sohn Gottes. Wenn der heilige Josef zu nach vorne erscheint, als eben der Vater Jesu, dann sieht man eine, sagen wir das, menschliche Vaterschaft. Und das ist ganz klar, das wird Schatten bringen auf die Göttlichkeit Jesu. Und eben, diese Vaterschaft existiert nicht. Aber eben, das ist das Schicksal vom heiligen Josef. Eine unglaublich demütige Rolle und zur gleichen Zeit, ich würde sagen, proportional, aber invertiert proportional, eine unglaublich große und demütige Rolle zur selben Zeit. Das war unbedingt notwendig am Anfang, aber am Ende nicht mehr. Am Ende wird der Heiland kommen und man sieht, er ist der Sohn Gottes, Punkt, das ist schon bewiesen und so weiter. Also jetzt darf, und das sieht man in der Geschichte, der heilige Josef kommt später. Zuerst Jesus, dann kommt die Gottesmutter. Die ersten, ich glaube, das älteste Gebet zur Gottesmutter, das wir haben, datiert vom 2. Jahrhundert. Das ist nicht schlecht. Ne? Das ist der Subtuum Presidium. Aber der heilige Josef kommt viel später. Wieder einmal wegen demselben. Sodass die Gottheit Jesu so bestimmt wird, einmal, dass es nicht mehr in Frage gestellt wird, gut, es gibt immer noch Leute, die das in Frage stellen, aber es ist so dogmatisiert, kann man da nicht mehr machen, dann kommt der heilige Josef sozusagen. Aber seine Rolle ist immer dieselbe. Diesmal wird aber sie sichtbarer. Und diese Rolle als Patron der Kirche. Und gerade in einer Zeit, wo die Kirche angegriffen wird, und auf einer solchen Weise wie noch nie, da sehen wir plötzlich den Schutzpatron. Und ziemlich stark und fest, der heilige Josef. Und siehe da, er ist bei dieser Erscheinung, er ist da. Bei der Wunder der Sonne, er ist da. Der heilige Josef. Also wir sehen die beiden Herzen, einverstanden. Aber wir sehen der Schutz von den beiden nicht weit, ist nicht weit, der heilige Josef. Ich glaube, wir sollen keine von diesen Punkten irgendwie vergessen. Ein jeder hat seine Rolle, ein jeder hat seinen Sinn. Aber eben, das sind Geheimnisse Gottes, das heißt, die sind unglaublich tief. Man kann die immer noch weiter vertiefen. Ich habe Ihnen ein bisschen etwas gezeigt und Sie sehen, es ist groß. Es ist wirklich groß und unglaublich groß. Aber man könnte noch sozusagen viel weiter gehen, kann ich sagen. Aber gut, für heute haben Sie schon etwas zum Essen. Also für die Miliz, wie gesagt, vergessen wir den heiligen Josef nicht in dieser Arbeit. Wir wollen doch eben versuchen, dass diese unbefleckte und schmerzhafte Herz verehrt werde, dass das Herz Maria zu den Herzen komme, vergessen wir nicht den heiligen Josef. Der könnte uns unglaublich helfen bei dieser Arbeit. Das ist doch seine Rolle. Er ist da, aber versteckt. Muss nur einfach aufpassen und daran denken. Und auch irgendwie so ihn einladen in unsere Arbeit. Aber es ist auch ganz klar, in dieser Zeit ist es gewiss, einer der schönsten Sendungen, da mitarbeiten zu dürfen an dieser Verbreitung der Andacht zum gewollten, von Gott gewollten, unbefleckten Herzen Marie. Und deshalb kann ich Sie nur einladen, weiterzumachen, trotz allen Mühen und so weiter. Die Mühen, die gehört dazu. Das ist so. Das gehört zum irgendwie zum Los der Menschengeschichte nach der Sünde. Das ist das Kreuz Jesu, die ist immer da, auf einer Weise oder anderen. Und das ist kein schlechtes Zeichen. Wir Menschen als Menschen haben wir diese Tendenz, wenn jetzt was nicht gut passiert, dass wir denken, ja, es platzt oder es ist kaputt, es ist zerstört und so weiter. Beim lieben Gott dürfen wir nicht so rechnen. Aufpassen. Kreuze, Widerwärtigkeiten, Leiden, Absagen bedeuten noch weit nicht, dass wir besiegt wurden. Im Gegenteil, das könnte Andeutungen sein. Aha, da gibt es etwas Wichtiges. Da sagt man ein Beispiel. Gut, das ist total daneben, aber Sie lesen ein Buch, also eine heilige Lesung, also heilige Schrift oder irgendwas. Sie lesen und plötzlich Sie schlafen ein. Boah. Und dann Sie wecken und dann gehen Sie weiter. Das ist ein Fehler. Gehen Sie zurück, gerade da, wo Sie geschlafen haben. Sehr oft sind das Andeutungen, das war gerade, was ich hätte lesen sollen. Aber ein anderer wusste das und hat mir gerade einen Schlaf gegeben. Sehr oft ist es so. Auch bei Menschen. Wir werden da irgendwie geschlagen von einem und denken, ja, mit dem kann man nichts machen. Nein, nicht so. Wieder einmal, vielleicht noch einen anderen Schlag. Aber diese irgendwie Widerwärtigkeit, diese Kreuze und so weiter, geben wir nicht auf zu schnell. Der Heiland sagt, die Witwe, die geht zum Richter, die geht jeden Tag. Und jeden Tag gibt sie eine Ablehnung. Aber die geht genügend, bis der Richter genug hat und ihr Recht gibt. Das ist die Lehre des Heilandes. Und auch beim Freund, der da schläft, kommt an die Tür, klok, 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 na, lass mich in Frieden, ich bin im Bett und so weiter. Der andere geht nicht weg. Kommt weiter, bis der andere zugibt. Also, wieder einmal, aufpassen, wir zählen nicht mit uns, aber wohl mit der Hilfe des lieben Gottes. Ich ende mit einer ganz kleinen Geschichte. Dann versprochen, dann will ich damit. Diese Geschichte ist in Frankreich geschehen. Ein unserer Priester war im Zug. Und neben ihm saß jemand, der war gerade aus dem Gefängnis, hatte jemanden getötet. Aber war raus, draußen. Boah. Unser lieber Priester hat es versucht, eine Stunde lang ihm zur Reue zu bringen. Alles Mögliche versucht. Ging nichts. Am Ende dass er gesagt, ja, beten wir zusammen ein Gegrüß seist du Maria. Am Ende des Gegrüß seist du Maria war der Bandit in Tränen. Ein Gegrüß seist du Maria. Mehr als eine Stunde Diskussion. Behüt sie Gott.